Im Monat August haben wir eine Radioakademie über den Klimawandel und das Elend von Millionen Menschen. Ich habe dazu in Berlin ein langes Interview mit dem Fachmann Andreas Lienkamp aufgezeichnet. Er ist Professor für theologisch-ethische Grundfragen sozialer Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Hören Sie unser Gespräch. Herr Professor Lienkamp, für Europäer bedeutet Klimawandel, dass sie weniger oder immer weniger Skilaufen können, dass die Gletscher zurückgehen, dass man vielleicht sogar weniger heizen muss. Das ist sympathisch, wenn es wärmer wird. Aber jedenfalls sind das eher kleine Äußerlichkeiten. Für die Menschen in der sogenannten Dritten Welt, in Afrika, Asien und Lateinamerika zum Teil, ist der Klimawandel viel bedeutender, bedrückender. Könnten Sie die wichtigsten Auswirkungen zunächst mal des Klimawandels auf die Menschen in armen, in elenden Ländern nennen?
Ja, das größte Problem ist die globale Erwärmung. Das bedeutet, dass wir einen Anstieg der globalen Erdoberflächentemperatur zu verzeichnen haben, der in diesem Jahrhundert nach Prognosen zwischen einem und etwa 6,4 Grad Celsius liegen wird. Je nachdem, abhängig davon, wie die Menschheit sich entscheidet, ob sie sich für Klimaschutz entscheidet oder für eine Fortführung des bisherigen klimaschädigenden Verhaltens. Man kann allgemein sagen, dass die Betroffenheit sehr ungleich ist, wie Sie schon angedeutet haben. Das heißt, die Menschen in den Ländern des Südens, aber auch zum Beispiel die Bevölkerung am Polarkreis, wird in besonderer Weise betroffen sein, obwohl sie am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Und diese Ungleichheit erzeugt meines Erachtens eine Ungerechtigkeit, weil die hauptverursachenden Industrieländer zwar auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wie Sie beschrieben haben, mit dem Schmelzen der Gletscher gehen ja noch andere Dinge einher, etwa dass die großen Flusssysteme in Europa wie der Rhein, die Rhone, der Po möglicherweise in den Sommermonaten nicht mehr schiffbar sind, dass Wasserkraftwerke nicht mehr so ganzjährig betrieben werden können, dass auch der Süßwassernachschub eben nicht mehr in dem Maße funktioniert wie bislang. Aber die größeren Folgen sind ganz klar im Süden des Globus zu verzeichnen. Und da sind einmal zu nennen Überschwemmungen, die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkniederschlägen, Dürreereignisse, das wird häufiger werden und die Auswirkungen werden auch gravierender sein. Tropische Wirbelstürme sind ein eigenes Thema. Diese nehmen zwar nicht an Häufigkeit zu, so die bisherige Erkenntnis, aber ihre Stärke steigt und damit auch ihre Zerstörungskraft. Wir sehen insbesondere in den auch von starker Rodung bedrohten tropischen Regenwäldern einen drastischen Rückgang der Arten. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Regenwaldregionen. Wir stellen auch andernorts ein Artensterben fest, immer dann, wenn es für die heimischen Arten keine Ausweichmöglichkeit gibt. Also, dass sie entweder nicht weiter in die Höhe können, weil sie normalerweise ihren Lebensbereich in den höchsten Bergregionen haben, oder dass sie nicht weiter polwärts können, weil sie schon eben in den arktischen Bereichen oder in den subarktischen Lebensbereichen ihre angestammten Habitate haben. Das bedeutet aber auch für andere Arten, dass sie migrieren müssen, wandern müssen, ihren angestammten Lebensort verlassen müssen. Und wenn die nächste erreichbare Zone des Klimas für sie unerreichbar weit entfernt ist, dann kann es durchaus sein, dass sie eben die nicht mehr erreichen können, dass sie dann aussterben. Oder was auch sein kann, dass nachrückende, stärkere Arten ihnen Lebensräume streitig machen. Das Artensterben betrifft dann eben nicht nur die ausgestorbenen Arten, sondern auch die Menschen, die von ihnen leben. Ist sowohl bei Arten, die im Meer leben, was den Fischfang anbetrifft, etwa zu sagen, aber es betrifft auch Arten von Gewächsen, von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die in bestimmten Bereichen zwar nicht aussterben werden, aber dort dann nicht mehr zum Einsatz kommen können, weil sie nicht mehr klimatisch angepasst sind. Krankheiten werden zunehmen, einerseits sogenannte vektorübertragene Krankheiten wie Malaria, die durch Stechmücken weitergegeben werden, aber auch wasserbezogene Krankheiten wie Cholera greifen auf Gebiete über, die bislang weitgehend verschont geblieben waren. Und auch in solchen Gebieten, die bislang schon von etwa Malaria heimgesucht wurden, wird sich das Ganze noch verschärfen, weil die Mücken dort dann bessere Brutbedingungen und Verbreitungsbedingungen vorfinden. Mit den landwirtschaftlichen Veränderungen, die ich angesprochen hatte, gehen dann auch Hunger- und Mangelernährung einher, wenn es etwa zu Missernten kommt oder zu größeren Ernteverlusten. Auch davon wird gerade der arme Süden des Globus besonders betroffen sein. Was dadurch auch mit ausgelöst werden wird, was man auch jetzt schon feststellt, dass soziale Konflikte um Ressourcen zunehmen, das heißt insbesondere um Trinkwasser. Schon jetzt leben weltweit etwa 500 Millionen Menschen in Ländern mit Trinkwasserknappheit. Und es kann durchaus sein, dass sich das bis zum Jahr 2025, und das sind ja nicht mehr ganz so viele Jahre, auf etwa 3 Milliarden Menschen erhöhen wird, die von Trinkwasserknappheit bedroht sein werden. Es wird eine neue Fluchtursache entstehen mit dem Klimawandel. Das heißt, immer mehr Menschen werden durch klimabedingte Dürreereignisse, durch Hunger oder aufgrund von Überschwemmungen ihre angestammten Plätze verlassen müssen, ihre Siedlungsfläche preisgeben müssen und damit auch Heimat verlieren, damit auch wenigstens ein gewisses Maß an Sicherheit, was sie zuvor hatten, verlieren. Sie müssen anderswo aufgenommen werden, integriert werden, wenn sie dauerhaft nicht zurückkehren können. Und all diese Prozesse werfen natürlich dann neue Verteilungskonflikte auf, weil diese Menschen, die jetzt neu irgendwo hinkommen, verdrängen ja möglicherweise andere, die dort schon leben, beziehungsweise die Menge an Ressourcen, an Lebensmitteln, die zur Verfügung steht, die wächst ja nicht automatisch mit und muss dann geteilt werden, beziehungsweise ausgehandelt werden in neuer Weise. Insgesamt kann man sagen, dass die Kosten, die durch den Klimawandel verursacht werden, jetzt mal abgesehen von den menschlichen Kosten, den Verlusten an Menschenleben, den Verlusten an Arten zum Beispiel, dass die finanziellen Kosten die Leistungsfähigkeit der ärmeren Volkswirtschaften sicher übersteigen wird. Da ist dann natürlich der Hauptverursacher, also die reichen Industrienationen in besonderer Weise gefragt, dann hier für Ausgleich zu sorgen.
Herr Professor Lienkamp, vielen Dank zunächst einmal für diesen ersten Überblick. Wenn wir mal auf einzelne Themen gehen, nämlich falls, davon wird ja sehr viel gesprochen, die Eiskappen in Norden und Süden abschmelzen und der Meeresspiegel steigt, dann könnte nicht nur vielleicht Rom untergehen im Wasser, sondern vor allem zum Beispiel Bangladesch oder wird New York betroffen. Also ich nenne extra Rom und New York, weil man oft nur an die dritte Welt denkt, oder geht halb Holland unter. Was ist die Bedeutung des Anstiegs des Meeresspiegels für die Länder?
Ja, zunächst einmal lohnt ein Blick darauf, welche Wassermassen über den Landflächen von Grönland oder der Antarktis lagern. Das sind ja gewaltige Mengen. Die sollten sie komplett abschmelzen, was erstmal jetzt nicht die drohende Gefahr ist, aber sollten sie es tun, dann bedeutet allein die Eismenge über Grönland einen Meeresspiegelanstieg um 7 Meter. Die Wassermassen, die in Form von Eis über der Antarktis ruhen, also im antarktischen Eisschild, würden einen Meeresspiegelanstieg von 56 Metern bedeuten. Das heißt, wir sprechen von 63 Metern, von einem Potenzial von 63 Metern Meeresspiegelanstieg allein durch diese beiden großen Eisschilde. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, allein schon, weil das Klimasystem, weil auch die Kryosphäre, also die Eisgebiete der Erde, ein sehr träges System darstellen. Aber es ist schon jetzt sichtbar, dass je nach Szenario, also je nachdem, wie sich die Menschheit verhält, ob eher klimaschützend oder ob sie den Pfad, den sie bisher beschreitet, so weitergeht, dass der globale mittlere Meeresspiegel für den Zeitraum von 1980 bis 2100 betrachtet um etwa 20 bis zu 60 Zentimetern ansteigen wird.
Das klingt jetzt wieder sehr wenig.
Das klingt sehr wenig, weil es erst der Anfang ist einer größeren Entwicklung, die möglicherweise eben auch dann nicht so schnell wieder zum Stoppen gebracht werden kann. Und auch im 22. und 23. Jahrhundert werden ja noch Nachfahren von uns leben, denen wir ja auch einen Globus hinterlassen wollen, auf dem die Bedingungen vergleichbar sind, wenigstens den heutigen. Also dieser geringe, relativ geringe Anstieg, zum Teil eben auch nur durch die Eisschilde bedingt ist, zum anderen Teil ist der Produkt der thermischen Ausdehnung, also der erwärmungsbedingten Ausdehnung der Ozeane. Wärmeres Wasser nimmt einen größeren Raum ein. Und man muss dazu sagen, es handelt sich um eher konservative Schätzungen. Das heißt, es gibt dynamische Prozesse innerhalb der Eissphäre, die auch schon zu beobachten sind, dass plötzlich ein sprunghafter Prozess entsteht durch die Auslassgletscher, also die Gletscher, durch die größere Eismengen vom Landesinneren Grönlands oder der Antarktis dann ins Meer fließen. Diese Auslassgletscher haben ihre Transportgeschwindigkeit deutlich erhöht in den letzten Jahren. Und so kann es dazu kommen, dass also dieser Eisabfluss stärker und schneller erfolgt, als wir es bisher absehen. Wenn sich dadurch bedingt, das sind sogenannte positive Rückkopplungseffekte, das heißt, nimmt etwa über der Arktis das Meereis in größerem Umfang ab. Man geht inzwischen davon aus, dass bis zum Jahre 2030 in den Sommermonaten die Arktis komplett eisfrei sein wird. Dann geht dort weiße Reflexionsfläche verloren, die etwa 90% des einfallenden Lichts und der einfallenden Sonnenenergie wieder in die Atmosphäre und letztlich ins All zurückstrahlt. Wenn an ihrer Stelle dann der dunkle Ozean nur noch übrig bleibt, dann führt das dazu, dass 90% des einfallenden Sonnenlichts, der Sonnenenergie, absorbiert werden und nur 10% wieder reflektiert werden. Das heißt, die Erwärmung wird dort viel schneller vonstatten gehen, und das beobachtet man auch etwa im Himalaya, wo auch große Eisflächen vorhanden sind, große Gletschersysteme, die die Flusssysteme Asiens speisen, damit auch den Süßwassernachschub sichern. Und diese Eisflächen, wenn die zum Schmelzen gebracht werden, wird der Effekt einer regionalen Erwärmung im Himalaya auch sich verstärken, weil dort dann an die Stelle von weißer Fläche dunkle Fläche tritt, die weniger stark reflektiert und mehr absorbiert, aufnimmt an Energie. Wir können jetzt nochmal einen Blick auf die Erdgeschichte werfen. In Zeiten, in denen die durchschnittliche Erdoberflächentemperatur etwa um 2 bis 3 Grad über der heutigen lag, so war das etwa im Pliozän vor 3 Millionen Jahren, da lag der Meeresspiegel insgesamt um 25 bis 35 Meter höher als heute. Das heißt natürlich insbesondere dann für Küstengebiete, für Inseln, tiefliegende Inseln insbesondere, dass sie von dauerhafter Überflutung bedroht sind. Mit Blick auf Bangladesch, ein Land mit etwa 150 Millionen Einwohnern, kann man sagen, dass es natürlich nicht komplett überflutet werden wird, weil es dort auch Erhebungen bis über 1000 Meter gibt. Aber ein Großteil des Landes wird schon bei geringerem Meeresspiegelanstieg überflutet werden. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, wenn der Meeresspiegelanstieg um etwa 50 Zentimeter beträgt, wird etwa 10% der Landesfläche dauerhaft überflutet werden. Das heißt, da insbesondere diese Küstenregionen stark besiedelt sind, dass etwa 6 Millionen Menschen dort ihre Heimat verlieren würden und einen anderen Ort suchen müssten, wo sie leben können. Solche Deltagebiete wie in Bangladesch, wo die drei großen Ströme Ganges, Brahmaputra und Meghna münden, dort leben etwa 70% der Bevölkerung Bangladesch. Und solche Deltagebiete sind besonders betroffen. Ein anderes Beispiel ist der Inselstaat Tuvalu im Südpazifik. Dieser Inselstaat ist vom Klimawandel insofern betroffen, als der Meeresspiegelanstieg dort jetzt schon die Süßwasservorräte und die landwirtschaftlichen Anbauflächen bedroht, zum Teil schon durch Versalzung vernichtet, unbrauchbar gemacht hat. Man muss hinzunehmen, dass durch die stärkeren Winde, die stärkeren tropischen Wirbelstürme, auch die Gefahr von Sturmfluten steigt, dass also ein Zusammenspiel von steigendem Meeresspiegel und steigender Windenergie dazu führen kann, dass große Flächen der Inseln kurzzeitig überschwemmt werden. Steigt der Meeresspiegel weiter an, wird es auch eine dauerhafte Überflutung geben. Und schon jetzt haben die Einwohner von Tuvalu einen Antrag gestellt, dass ihre Bewohner eben auf Neuseeland oder in Australien aufgenommen werden würden. Die damalige australische Regierung hat es zurückgewiesen, Neuseeland hat es angenommen, aber nur für einen kleinen Teil der Bewohner, nämlich diejenigen, die jung sind, die arbeitsfähig sind, die ja eben als Migranten willkommen sind im Wirtschaftssystem Neuseelands.
Wie viele Personen leben auf dieser Insel?
Es sind etwa 30.000. Das klingt erstmal wenig. Diese Menschen verlieren aber dort ihre Heimat. Und man muss natürlich in Rechnung stellen, dass dies nur einer von einer Reihe von Inselstaaten sind, die bedroht sind. Wenn wir noch die Marshallinseln, Kiribati hinzunehmen und noch einige andere, dann kommen wir auf eine Bevölkerungszahl von etwa 500.000 Menschen, die dauerhaft anderswo dann einen Lebensort finden müssen. Da sind natürlich wiederum dann die reicheren Staaten gefragt, die größere Kapazitäten haben, Menschen aufzunehmen und zu integrieren in ihre Gesellschaften.